Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Dazu begrüßt Sie Harald Asel. Wenn das Jahr noch jung ist, wird ja auch bei Geschichtsinteressierten darauf geblickt, was an besonderen runden Jubiläen in den nächsten Monaten Aufmerksamkeit sucht. Wie ich jüngst in anderem Zusammenhang sagte, Jubiläen sind die Transmissionsriemen des Kulturbetriebs. Und da fällt auf, dass sie Land auf, Land ab in Brandenburg, aber auch in Berlin viele Orte haben, die 2025 650 Jahre alt werden. Von Altranft am Oderbruch über Berlin-Karow und Lichtenrade bis Zeuthen im Landkreis Dahme-Spreewald. Merkwürdig. Finden Sie auch? Nun, Grund dafür ist ein sogenanntes Urbar, ein Verzeichnis über Besitzrechte, das im Auftrag von Kaiser Karl IV. Im Jahr 1375 erstellt wurde. Dieses Landbuch der Mark war die Folge einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Kaiser aus dem Hause der Luxemburger und den Wittelsbachern, die mit Otto V. den Markgrafen von Brandenburg stellten. Da Karl IV. Nun seinen Sohn als Markgrafen einsetzte, Wenzel, genannt der Faule, wollte er schon mal genauer wissen, was er sich da eigentlich mit der Mark unter den Nagel gerissen hatte. Und so wissen wir sehr genau Bescheid über die Orte, ihre wirtschaftliche und rechtliche Situation im 14. Jahrhundert. Und für viele heutige Gemeinden ist dies zugleich der erste Beleg für ihre Existenz. Also wird in diesem Jahr vermutlich kräftig gefeiert. In Tempelfelde auf dem Barnim, in Schildow am Berliner Stadtrand, in Kleinmachnow und Großzieten, in den Berliner Ortsteilen Schmöckwitz und Altklinike und ja auch in Ahrensfelde. Und damit habe ich die Latte für unsere Berichterstattung sehr hoch gehängt, denn Sie erwarten jetzt vermutlich, dass ich alle Ortsjubiläen 2025 ausführlich würdige. Ich werde sehen, was ich tun kann.
In der Vergangenheit war es immer Tradition, dass das erste Fassbier auf den Fußboden ausgeschäumt worden ist.
Ein Jubiläum ragt heraus. Genau genommen ist es sogar ein Doppeljubiläum. Denn Lüppen im Spreewald feiert dieses Jahr 875 Jahre und 2026 erinnert es an den großen Sohn der Stadt, den protestantischen Liederdichter Paul Gerhard, der dann vor 350 Jahren gestorben ist. Die beiden Festjahre haben sich sein vielleicht bekanntestes Lied ausgeliehen.
Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärtenzieher und sieh, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.
Und weil wir in Lübben im niedersorbischen Sprachgebiet sind, hören wir hier die entsprechende Fassung. Poi wodruba a wessel se. Paul Gerhard ist ja bekannt für seine vielstrophigen Kirchenlieder, damit irgendwann in der 15. Strophe auch der unmusikalischste die Melodie mitbrummen kann. Geh aus, mein Herz ist vor allem für seine Naturbilder berühmt und liefert die Stichworte für das Programm des Doppeljubiläums. Wenn da nicht jene Unwägbarkeit wäre, schon bei den Feierlichkeiten vor 25 Jahren zum 850. von Lübben hat der eben mit der Bierfassinformation brillierende damalige Bürgermeister Lothar Bretterbauer das Problem benannt.
Es gibt ein Schriftstück, in der Lübben erstmals erwähnt wird als Burg, aber das Schriftstück ist nicht genau datiert, ist bisher immer angenommen worden um 1150. Jüngere Forschungen gehen davon aus, dass es möglicherweise jünger ist. Insofern feiern wir nur vermutlich, aber wir tun das unseren Vorgängern gleich.
Egal, am 17. Januar geht es los mit dem ersten Wochenende, ein Konzert, ein Festgottesdienst und eine Ausstellung. Ob es aber so schön wird wie im Jahr 2000, da gab es sogar ein neues Lübbenlied. Kaum zu glauben, aber wahr, Lübben wird jetzt 875 Jahre. Vergangenheit aus der Nähe betrachtet blickt heute auf Jubiläen 2025. Wir haben Ihnen ja in den letzten Wochen schon den Mund wässrig gemacht für die vielen Veranstaltungen zum Bauernkrieg 1525 von Sachsen-Anhalt und Thüringen bis Baden-Württemberg. Und an den 80. Jahrestag des Kriegsendes und seine Auswirkungen hier in unserer Region werden wir auch noch mehrfach erinnern. Aus der Region in die weite Welt führt uns die 50. Wiederkehr der Unterzeichnung der KSZI-Akte Anfang August 1975 in Helsinki.
Rechts die Delegation der Bundesrepublik, getrennt nur durch einen schmalen Gang von der DDR-Delegation. Daneben die USA. Im Parkett dieser Konzerthalle alle 35 Delegationen, auf den Rängen die internationale Presse. Links und rechts vom Podium Fernsehkameras, die dieses politische Spitzenereignis weltweit übertrugen.
Mitten im Kalten Krieg fand die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa statt. Haben 35 Staaten, einschließlich USA und Kanada, zwar keinen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag abgeschlossen, aber eine Selbstverpflichtung. Darin ist von der Unverletzlichkeit der Grenzen und der territorialen Integrität der Staaten die Rede, aber auch in Kapitel 7 die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit. Dieses Kapitel wird die Bürgerrechtsbewegungen in der Sowjetunion, in Ostmitteleuropa und in der DDR inspirieren. Die Akzente werden bei der Unterzeichnung sehr unterschiedlich gesetzt. Von Erich Honecker so.
Nur wenn die Sicherheit und die Souveränität der Staaten garantiert sind, ist eine fruchtbare, gedeihliche und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit möglich. In Anbetracht der historischen Lehren und der aktuellen Erfordernisse der europäischen Politik ist die Achtung und Anerkennung des Prinzips der Unverletzlichkeit der Grenzen das Entscheidende. Die Sicherheit der europäischen Staaten war und ist vor allem die Sicherheit ihrer Grenzen. Die Anerkennung des Prinzips der Unverletzlichkeit der Grenzen bleibt unseres Erachtens der Prüfstein dafür, ob eine Politik wirklich dem Frieden und somit den Interessen der Menschen dient.
Vom nüchternen Helmut Schmidt so.
Zum ersten Mal sind hier in den Dokumenten dieser Konferenz wichtige Formeln des Friedens durch Entspannung und durch Zusammenarbeit von den Staaten in Ost und West als gemeinsame politische Absichten niedergeschrieben worden und damit sind Maßstäbe gesetzt worden. Es wäre gewiss falsch, beim gegenwärtigen Stand der Beziehung zwischen Ost und West die unmittelbaren Erwartungen zu hoch anzusetzen. Der Fortschritt der Entspannung hängt vielmehr davon ab, ob wir und wie weit wir auf der gemeinsam erarbeiteten Grundlage nun in der Zukunft zu praktischen Schritten kommen.
Bei 35 Staaten, die der KSZI-Schlussakte zustimmen müssen, sehen auch die kleineren Länder ihre Chancen. Malta etwa wehrt sich lange und verzögert den Sitzungstermin mit den Staats- und Regierungschefs noch im Juli hinaus.
Der maltesische Staatspräsident Don Mintoff, an dessen Dickköpfigkeit die Festlegung eines Datums für den feierlichen Abschluss der KSZI in Helsinki seit Tagen scheitert, ließ durch seinen Botschafter hier in Genf mitteilen, er sei erkältet, läge im Bett und könne keine Entscheidung mehr treffen. Die Standhaftigkeit der Maltesen ist bewundernswert. Mit ihrer Halsstarrigkeit möchten die Maltesen erreichen, dass bei der KSZI vor Abschluss der zweiten Phase hier in Genf der von ihnen gewünschte Abzug der sowjetischen und amerikanischen Flotten aus dem Mittelmeer im Bereich der militärischen Fragen der Konferenz fixiert wird.
Malta macht Weltpolitik. Die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit vor 50 Jahren, wie fern und geordnet scheint uns heute die bipolare Welt der 1970er angesichts der weltpolitischen Herausforderungen der Gegenwart. Und damit genug Vorausblick auf 2025, das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.